Werbung.
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last year after year. Snag the hoodie that brings comfort for life. Save 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20 at checkout.
Werbung Ende.
Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlage. Stellen keinen Ersatz für eine professionelle und individuelle Beratung dar. Werteentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.
Hallo und herzlich willkommen. Die vergangene Woche war recht unspektakulär, jedoch erneut zum Freitag haben die Börsen leicht korrigiert. Da kommen wir vielleicht später nochmal kurz drauf zu sprechen. Ansonsten haben wir heute einen Mix aus Europa und den USA. Und Timo, womit beginnen wir heute?
Wir reisen nach Frankreich zum französischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern Safran, der wie viele andere Konzerne von der Aufrüstung in Europa profitiert, aber noch nicht ganz so Rheinmetall-mäßig durch die Decke gegangen ist mit dem Aktienkurs.
Und dann gehen wir in die USA zur Leidos Holding, ein führendes amerikanisches Technologieunternehmen mit dem Fokus auf nationale Sicherheit, die Gesundheit und Industrieanwendungen. Das Unternehmen selbst blickt auf eine lange Geschichte zurück und ist heute als einer der maßgeblichen Dienstleister für Behörden, das Militär und die Industrie in den USA etabliert.
Und wir sprechen über einen der wenigen deutschen Konzerne, die noch einen absoluten Weltrang genießen, nämlich den Siemens-Konzern, der in der vergangenen Woche angekündigt hat, sich schrittweise von seiner Healthineers-Beteiligung trennen zu wollen. Was nun die Frage aufwirft, was denn dann aus Siemens wird. Wer jetzt direkt zu einem dieser drei Unternehmen springen möchte, der kann dies gerne tun mit den Timecodes in den Shownotes. Ansonsten sprechen wir erstmal noch darüber, was in der vergangenen Woche sonst so los war.
Der Wochenrückblick.
Die Deutsche Telekom präsentierte letzte Woche ihre Zahlen für das dritte Quartal 2025. Der Konzernumsatz stieg organisch um 3,3% auf knapp 29 Milliarden Euro und auch der Gewinn vor Zinsen und Steuern legte um knapp 3% zu. Dabei sorgte vor allem die US-Tochter T-Mobile für das Wachstum. Das bereinigte Nettoergebnis wuchs hier um 14,3%. Hingegen sank das unbereinigte Nettoergebnis um 17,9%. Aber keine Angst, das war auf Sondereffekte im Jahr zuvor zurückzuführen. Und der Free Cashflow ging um 9,2% zurück, blieb aber immerhin noch über den Analystenerwartungen. Zudem kündigte die Telekom eine Rekorddividende von 1 Euro je Aktie an und ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2 Milliarden Euro. Auch die Prognosen für das EBITDA in 2025 wurden angehoben. Also der Kurs der Telekom-Aktie stieg auf Wochensicht um 2,3%.
Ganz erfreuliche Zahlen tatsächlich, Petra. Das ist ja so eine Trauma-Aktie für die Deutschen, die Telekom. Wir erinnern uns alle daran.
Hatten wir auch schon an der Stelle hier, ja.
Genau, die Volksaktie, die dann irgendwie aber mit der Dotcom-Blase irgendwie fürchterlich gecrashed ist. Und jetzt muss man fairerweise sagen, die Zahlen sind ja seit einer geraumen Zeit schon sehr gut. Der Aktienkurs, die Aktie notiert bei um die 27 Euro, hat sich auch deutlich positiv entwickelt. Aber die Aktie ist nach wie vor sehr günstig. Das heißt, dieser Hype, den es mal gegeben hat um Internet und so, man könnte ja annehmen, dass jetzt ein ähnlicher Hype wieder entsteht bei KI und Rechenzentren. Und die Telekom haben wir ja auch letztens erst hier gelernt und besprochen, ist ja auch da in diesem Geschäft jetzt dabei. Der müsste diese Aktie auch so ein bisschen anfeuern. Tut es aber offensichtlich nicht. Hast du eine Erklärung dafür?
Ich glaube einfach, also das wird auch dem Unternehmen aktuell nach diesen Zahlen und nach dieser Entwicklung auch über die letzten Jahre meines Erachtens überhaupt nicht gerecht. Aber es ist, glaube ich, wirklich das Trauma der deutschen Aktionäre, die hier wenig Interesse an einer Beteiligung haben. Du hast aber gerade gesagt, die Deutsche Telekom ist sehr günstig zu haben mit einem KGV von 14 und dann kommt eine Dividendenrendite aktuell von 3,7% hinzu. Also das ist wirklich mal ein Blick wert.
Dann ein anderes deutsches Unternehmen, das in der vergangenen Woche Schlagzeilen produziert hat, ist das Mainzer Pharma-Startup BioNTech. Haben wir hier ja auch schon liebevoll begleitet in den vergangenen Jahren. Klar, Corona-Impfstoff etc. pp. So, jetzt hat der US-Pharmakonzern Pfizer, der sich damals in der Pandemie an BioNTech beteiligt hatte, und die beiden haben ja zusammen diesen Corona-Impfstoff dann auch auf den Markt gebracht und damit auch sehr ordentlich verdient. Also dieser Pharmakonzern Pfizer hat angekündigt, sich von seinem restlichen BioNTech-Aktienpaket trennen zu wollen. Das ist ein ganz ordentliches Paket, was da jetzt auf den Markt kommt. Die BioNTech-Aktie ist ein bisschen runtergegangen in der Woche, nämlich gut 2%, kostet jetzt noch 89 Euro. Wir haben, wie gesagt, an dieser Stelle ja schon oft über BioNTech gesprochen und gesagt, oh ja, die Aktie kommt vielleicht demnächst wieder und die machen ganz viele Krebspräparate und haben ganz viel in der Pipeline. Wie interpretierst du diesen Schritt von Pfizer, Petra? Ist das jetzt, kriegen die kalte Füße, glauben die selber nicht mehr daran? Oder was sind die Hintergründe für diesen Rückzug?
Ich finde diese Trennung für beide Unternehmen sinnvoll und auch gut. Vor allen Dingen, weil ja auch die Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung des gemeinsamen Covid-19-Impfstoffs auch weitergeht. Also das wird nicht einfach beendet. Also sie arbeiten weiter zusammen. Die Beteiligung bedeutet für Pfizer, sie machen einfach Kasse. Und sie machen hier Kasse in Form einer 500 Millionen US-Dollar. Und dafür haben sie wiederum andere Investitionen, die sie entsprechend freisetzen können. Unter anderem den Einstieg, den sie ja machen in den lukrativen Markt für die Abnehmer. Mittel. Hier erst mit der Übernahme des US-Adipositas-Spezialisten Metsera. Und dafür haben sie sich einfach Kapital geschaffen. Aber nichtsdestotrotz, die Kooperation der beiden Unternehmen, auch die Beteiligung, kam ja deswegen zustande, weil Pfizer gesagt hat, innerhalb dieser Corona-Pandemie wollen wir das weiter begleiten. Die Pandemie ist jetzt vorbei. BioNTech fokussiert sich auf die Krebsforschung, was ich sehr aussichtsreich finde. Und für Pfizer gibt es daher in diesem Bereich kein strategisches Interesse mehr an einer Beteiligung. Die Partnerschaft, aber was den Impfstoff angeht, bleibt weiterhin bestehen. Daher ist es auch klar nachvollziehbar, Pfizer steigt leicht, weil sie Kasse gemacht haben. Und BioNTech fällt ein bisschen, aber auch nicht relevant.
Dann unser letztes Thema für diese Woche. Buffett, Warren Buffett, hat sich ja jetzt zum letzten Mal nochmal zu Wort gemeldet und gesagt, er zieht sich jetzt aber wirklich zurück. Gleichzeitig hat Berkshire Hathaway nochmal Schlagzeilen produziert, weil sie mit ihrem Quartalsabschluss nochmal ihr Portfolio offenbart haben. Und da ist eine Position aufgefallen. Wir haben ja letztens noch erst darüber gesprochen, was von Berkshire Hathaway eigentlich noch so zu erwarten ist. Und siehe da, sie sind immer für eine Überraschung gut. Berkshire Hathaway ist über den Sommer im großen Stil bei Alphabet, der Mutter von Google, eingestiegen. Sie haben 18 Millionen Aktien im Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar gekauft. Und wenn man sich jetzt anguckt, den Aktienkurs von Alphabet, aktuell liegen die so bei 275 Dollar, die sind kräftig gestiegen in den vergangenen Monaten. Aber wenn die diese Position über den Sommer so ganz peu à peu aufgebaut haben, dann haben sie das zu einem ziemlich günstigen Kurs getan. Und das ist ja irgendwie ein sehr bekanntes Muster bei Berkshire Hathaway, oder?
Werbung.
Hallo, hier ist Petra Ahrens vom Podcast Aktien fürs Leben. Ganz egal ob Großkonzern, Familienbetrieb oder innovatives Start-up, wer Kunden mit seinem Angebot glücklich machen will, braucht einen Online-Shop, der wirklich überzeugt. Du bietest tolle Produkte an, weißt aber nicht, wie du sie optimal an deine Kunden bringst? Du willst sofort mit dem Verkauf starten, bist aber von der riesigen Auswahl an Shopsystemen und Anbietern überfordert? Dann hol dir doch einfach Shopify. Die globale Commerce-Plattform bietet dir alles, was du brauchst, um deine Verkäufe zu managen und zu skalieren. Unkompliziert und rechtskonform. Mit innovativen Funktionen, zuverlässigem Kundenservice rund um die Uhr und dem besten Checkout-Service der Welt. Mit Shopify kannst du deine Produkte über unterschiedlichste Vertriebskanäle verkaufen. Auch über Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Dazu bekommst du alle Funktionen, um dein Angebot passend zu präsentieren, dein Inventar zu verwalten sowie Bestellungen und Zahlungen reibungslos abzuwickeln. Genau deshalb vertrauen Zehntausende deutsche Unternehmen und zahlreiche bekannte Marken auf Shopify. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um deine Verkäufe zentral zu verwalten. Mit der Kombination aus persönlichem POS-System und umfassender E-Commerce-Plattform steuerst du deine Produkte, Bestellungen und Zahlungen ganz einfach und bequem, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst, nämlich dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Sensationell. Ich bleibe weiterhin begeisterter Anhänger von diesem Unternehmen. Warren Buffett ist ja nicht völlig außen vor. Er ist halt nicht mehr CEO, das macht Greg Abel. Und wir hatten es im Podcast schon besprochen, dass sie sehr, sehr clever in einer Hochphase von Bewertungen unglaublich viel Geld in der Kasse gesammelt haben und einsteigen werden. Ja, viele bemängeln, dass sie den KI-Trend nicht mitgemacht haben. Wir hatten aber auch im letzten Podcast besprochen, dass sie so ein bisschen dieses Hintertürchen über Versicherungen und andere Unternehmen gefunden haben und siehe da, der Einstieg ist einfach genial. Ja, in der Sommerzeit, also wenn wir uns das mal von Mai bis Juni angucken, stand der Kurs von Alphabet irgendwo bei 140, 150 US-Dollar. Wir stehen jetzt bei 176. Das ist also eine Wertentwicklung alleine in dieser Position von Berkshire von knapp 70%. Kann man sich einfach nur angucken. Von denen können wir noch viel erwarten. Ich bleibe also dabei.
The trend is your friend.
Wir gehen nach Frankreich und dort in die Luft- und Raumfahrtrüstungsindustrie. Safran ist ein Konzern, anders als vielleicht Airbus, von dem man hierzulande noch nicht so oft gehört hat. Aber es ist ein großer Zulieferkonzern für die Luft- und Raumfahrt- und Rüstungsindustrie. Was macht Safran? Sie haben drei Geschäftsfelder. Das erste entwickelt Triebwerke für Verkehrsflugzeuge und Hubschrauber. Das zweite stattet diese Flugzeuge mit diversen technischen Bauteilen aus, Fahrwerke, Räder, Bremsen, vor allem für zivile Flugzeuge, aber auch immer für Rüstungsprodukte, also Hubschrauber und Kampfjets. Sie produzieren Sauerstoffsysteme, Evakuierungssysteme etc. Und dann haben sie auch noch eine dritte Sparte. Da geht es um die Innenausstattung von Flugzeugen. Wir haben über diese Branche in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder gesprochen, über Airbus, über MTU. Und das Muster war ja immer das Gleiche. Diese Sparten oder diese Industrie boomt im Moment. Einerseits, weil die zivile Luftfahrt sehr stark boomt, anders als man das vielleicht erwarten würde in einer Zeit, wo wir eigentlich darüber reden, wegen des Klimawandels weniger zu fliegen. Die Leute fliegen trotzdem, das ist einfach ein Fakt. Und natürlich auch wegen der Aufrüstung in Europa boomt diese Branche. Und davon profitiert auch Safran. Der Umsatz hat sich deutlich gesteigert in den vergangenen 4-5 Jahren, hat er sich etwa verdoppelt. Zuletzt fielen da knapp 27,8 Milliarden Euro an. Und das Ganze ist auch ziemlich profitabel. Im letzten Geschäftsjahr kommen wir gleich nochmal drauf nicht. Da gab es einen Sondereffekt, aber ansonsten machen die irgendwie einen sehr ordentlichen Gewinn und auch einen sehr ordentlichen Cashflow. Petra, Safran, schon mal näher angeschaut oder bist du zum ersten Mal darauf gestoßen?
Ja, also ich kenne das Unternehmen, aber ich habe es mir jetzt aufgrund des Podcasts näher angeschaut. Und ja, es passt genau in diese Zeit hinein, wie du schon gesagt hast. Und was ich hier auch sehr interessant finde, ist, dass sie bisher halt den Hauptumsatz, nämlich 70% mit der Sparte Luft- und Raumfahrtantriebe gemacht haben. Da ist also noch Potenzial in Richtung Verteidigungs- und Sicherheitssysteme drin. Vor allen Dingen, weil sie auch die Drohnentechnologie beherrschen. Also auch hier sind sie führend in diesem Bereich. Und das ist natürlich sehr spannend in unseren heutigen Zeiten. Und natürlich der erhebliche Teil des Umsatzes resultiert aus langfristigen Aufträgen von Großkunden wie Airbus, wie Boeing, aber auch von den öffentlichen Auftraggebern. Und das ist natürlich sehr zukunftsträchtig.
Jetzt hat die Aktie ja viel von dem schon antizipiert, was wir jetzt erwarten an zusätzlichen Aufträgen durch eben neue Flugzeugbestellungen und auch die Aufrüstung und die Rüstungssparte. Die Aktie ist bei 304 Euro jetzt nicht gerade günstig, sondern die ist wirklich ziemlich auf ihrem Höchststand und hat sich ja in den letzten 3 Jahren etwa, also von Ende 2022 an, wenn ich das hier mal grob überschlage, mehr als verdreifacht. Ist das für dich trotzdem noch eine interessante Aktie oder sagst du, oh, also bei der Kursentwicklung muss ich auch nicht mehr?
Also wer in dieses Thema investieren will und wir kommen halt einfach nicht mehr dran vorbei. Wir haben noch vor Jahren haben wir von Kriegstreiberei gesprochen. Wir sind jetzt ja eindeutig im Verteidigungssektor angekommen. Den haben wir und der ist gekommen, um zu bleiben. Und das sieht man ja auch schon. Eigentümerstruktur, strategische Ausrichtung. Der französische Staat alleine hält 20% an diesem Unternehmen. Und ich denke mal, aufgrund der hohen Bedeutung für die nationale Sicherheit bleibt der Staat auch weiterhin wichtiger Anteilseigner. Und wenn ich mir anschaue, wo der Kurs steht, der halt überhaupt keinen Knick gemacht hat, obwohl, und du hattest es eben angesprochen, es im letzten Jahr ja ein Minus gab, einen Verlust im Jahr 2024 von 667 Millionen Euro, haben die Börsen und die Anleger weiterhin mit Vertrauen reagiert. Warum? Sie haben es halt verstanden. Also der Nettoverlust, das lag daran, dass es insbesondere in mehreren gab es außergewöhnliche Belastungen, externe Einflüsse. Unter anderem war Grund dieses starken Verlustes die temporäre Erhöhung der Körperschaftssteuer in Frankreich. Und Safran selbst hat gesagt, dass zwischen 320 und 340 Millionen Euro diese Anpassung selbst das Unternehmen gekostet hat. Hinzu kamen natürlich Produktionskapazitäten, die ausfielen in Höhe von 10% aufgrund der Lieferkettenengpässe. Und natürlich auch Unsicherheiten gab es, gestiegene Kosten im Bereich Material, Fertigung und Logistik. Und trotz all dieser Hiobsbotschaften und auch des Nettoverlustes, den wir hier gesehen haben, hat A, die Aktie darunter nicht leiden müssen und B, ist es einfach so, dass dennoch das operative Ergebnis sogar leicht gestiegen ist. Und das sind natürlich starke Finanzkennzahlen.
Auch im aktuellen Jahr laufen die Geschäfte ja ziemlich gut. Im dritten Quartal ist der Umsatz um 18,3% gestiegen auf knapp 8 Milliarden, hat die Analystenerwartungen deutlich übertroffen. Und für das laufende Geschäftsjahr strebt man jetzt einen operativen Gewinn von 5,1 bis 5,2 Milliarden Euro an. Auch den hat man leicht nach oben korrigiert. Das Interessante an diesen Zahlen ist, dass der Konzern ja auch davon profitiert, dass bei Boeing und Airbus die Auslieferung neuer Flugzeuge so langsam und schleppend passiert. Also die laufen ihren vielen Bestellungen im Grunde genommen die ganze Zeit hinterher. Die Airlines müssen deswegen mit älteren Flugzeugen länger fliegen. Das erhöht wiederum den Ersatzteil- und Wartungsbedarf. Und das alles liefert wiederum Safran. Also egal, wie man sich diese Geschichte anguckt, irgendwie profitieren die am Ende immer. Entweder liefern sie für die neuen Flugzeuge die Teile oder für die alten Flugzeuge die Ersatzteile. Und beides schlägt sich wohl offensichtlich positiv in ihren Geschäftszahlen nieder.
Werbung.
Hallo, hier ist Petra Ahrens vom Podcast Aktien fürs Leben. Ganz egal ob Großkonzern, Familienbetrieb oder innovatives Start-up, wer Kunden mit seinem Angebot glücklich machen will, braucht einen Online-Shop, der wirklich überzeugt. Du bietest tolle Produkte an, weißt aber nicht, wie du sie optimal an deine Kunden bringst. Du willst sofort mit dem Verkauf starten, bist aber von der riesigen Auswahl an Shopsystemen und Anbietern überfordert. Dann hol dir doch einfach Shopify. Die globale Commerce-Plattform bietet dir alles, was du brauchst, um deine Verkäufe zu managen und zu skalieren. Unkompliziert und rechtskonform. Mit innovativen Funktionen, zuverlässigem Kundenservice rund um die Uhr und dem besten Checkout-Service der Welt. Mit Shopify kannst du deine Produkte über unterschiedlichste Vertriebskanäle verkaufen. Auch über Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Dazu bekommst du alle Funktionen, um dein Angebot passend zu präsentieren, dein Inventar zu verwalten sowie Bestellungen und Zahlungen reibungslos abzuwickeln. Genau deshalb vertrauen Zehntausende deutsche Unternehmen und zahlreiche bekannte Marken auf Shopify. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um deine Verkäufe zentral zu verwalten. Mit der Kombination aus persönlichem POS-System und umfassender E-Commerce-Plattform steuerst du deine Produkte, Bestellungen und Zahlungen ganz einfach und bequem, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst, nämlich dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Genau. Und natürlich der Wachstum, getrieben durch die verstärkte europäische NATO-Nachfrage, kommt hier hin. Also wenn sich jemand hier positionieren möchte in Europa, ist, glaube ich, Safran eines der Unternehmen, was man haben sollte.
Ja, aber ganz kurz noch zum Abschluss. KGV von 37 ist jetzt auch nicht günstig. Ich meine, Rheinmetall hat ein KGV von 99. Mhm. Das ist irgendwie schon ziemlich absurd, glaube ich. Da ist jetzt so ein bisschen die Frage, würdest du sagen, KGV von 37 ist angesichts der Lage und der Branche dann doch irgendwie angemessen? Oder sagst du,
Ja, ist für mich absolut angemessen.
Okay.
Also ich vergleiche es jetzt einfach mal in der Peer Group und da sind sie, von den übrigen sind sie recht günstig bewertet. Deswegen würde ich mich jetzt nicht nur singulär auf dieses KGV von 37. Wir haben eine leichte Dividende von über 1%. Wir haben ROCE von 23%, also hochprofitabel. Und da ich leider Gottes in Europa keine Einigung oder keine Besserung auf dieser Verteidigungsebene sehe und es wird weiter gerüstet, würde ich momentan Safran einer Rheinmetall sogar vorziehen.
Das Ganze sehen.
Die Leidos Holdings ist ein führendes amerikanisches Technologieunternehmen mit Fokus auf nationale Sicherheit, Gesundheit und die Industrieanwendungen, also in den USA ähnlich relevant, wie wir zuvor besprochen haben, Safran für Europa. Leidos selbst wurde 1969 von John Robert Baister gegründet. Das ist ein ehemaliger Nuklearphysiker. Die Firma arbeitete zunächst mit Regierungsorganisationen zusammen und konnte sich unter dem Modell einer inhabergeführten und mitarbeiterbeteiligten Firma stark entwickeln. 2006 erfolgte dann der Börsengang und 2013 wurde das Unternehmen aufgespalten. Der größere Teil firmiert halt seither unter dem Namen Leidos. 2016 wurde Leidos durch den Zusammenschluss dann mit Lockheed Martins Informationssparte deutlich größer und 2020 kam es dann zu der Übernahme von Dynetics und weiteren Zukäufen bedeutende Fähigkeiten im Verteidigungssektor hinzu. Das Geschäftsmodell von Leidos ist, wie wir eben schon gesagt haben, die nationale Sicherheit, also inklusive Verteidigung, Nachrichtendienste und die Polizeibehörden. Dann haben wir noch das Gesundheitswesen, Gesundheitsdienstleistungen, etwa für die Veteranen und für die Regierungsbehörden. Und wir haben die industriellen Anwendungen und die Infrastrukturlösungen, zum Beispiel die Modernisierung von der Infrastruktur, die Sicherheits- und die Automationssysteme. Zu den wichtigsten Kunden zählen natürlich, wie könnte es anders sein, zahlreiche US-Regierungsstellen wie das Verteidigungsministerium, aber auch die internationalen Behörden.
Also wenn ich auf diese Firma gucke, dann denke ich als erstes an, weiß ich nicht, Mission Impossible oder an irgendeinen Thriller von John Grisham oder Staatsfeind Nummer 1.
Ja, würde ich investieren.
Du würdest da investieren. Ich würde mir den Film gerne angucken.
Ich würde in Tom Cruise investieren.
Ich würde mir den Film angucken. Ich finde, das ist so ein heißes Unternehmen. Also ich weiß nicht, ob ich da investieren würde. Wir kommen gleich noch auf die Zahlen. Die sind natürlich total beeindruckend. Mhm. Aber trotzdem, ich finde, also einen Film über diesen Laden würde ich mir jederzeit angucken. Auch 3 Filme. Und da gibt es bestimmt Stoff für 10 Thriller in diesem Unternehmen. Aber ob ich da investieren will, ich weiß es nicht, aber ich finde es total faszinierend, dass es solche Aktien, börsennotierten Unternehmen in den USA so gibt. Ich weiß gar nicht, du hast jetzt eine Parallele zu Safran gezogen. Natürlich gibt es irgendwie auch in Deutschland und in Europa Unternehmen, die in so einem sicherheitspolitischen Kontext unterwegs sind. Aber ich glaube, es gibt selten Unternehmen, wo man schon, also ich habe mal versucht rauszukriegen, wie hoch ist denn jetzt der Regierungsanteil in den Umsätzen von Leidos? Und da findet man sehr unterschiedliche Zahlen, die sind irgendwo so zwischen 80% und 99%. Und die machen wirklich alles für die NSA, die machen diese ganze Überwachungssoftware und so weiter. Also da arbeiten ehemalige Verteidigungsminister jetzt im Board. Das ist auch so ein in den USA gibt es diesen Begriff der Drehtürfirma. Also du bist erst Minister und dann heuerst du direkt in einem sehr verwandten Konzern an und wechselst im Zweifelsfall aus diesem Konzern auch wieder zurück ins Ministerium. Das alles ist die Leidos Holding. Es ist, glaube ich, schon ein Unternehmen, das es so in der Form wahrscheinlich nur in den USA geben kann. Total faszinierend. Die machen immerhin 17 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,3 Milliarden Dollar Gewinn dabei etwa. Das Interessante ist, dass die wirklich an der Börse sind. Ich möchte, also ich habe mir leider noch nicht die Geschäftsberichte von denen, aber man möchte wirklich mal wissen, in welcher Detailtiefe die dann über ihre Geschäfte und ihre Geschäftsprojekte so berichten.
Also der Börsengang, ich weiß nicht, wenn es das Unternehmen heute frisch auf der grünen Wiese geben würde, würde es wahrscheinlich nicht an die Börse gehen. Aber die Börsengeschichte ist ja schon lang. Die sind ja 2006 an die Börse gegangen und haben sich dann erst entwickelt. Haben sich dann erst entwickelt natürlich durch diesen Zusammenschluss von Lockheed Martins, durch diese ganzen Zukäufe, gerade um Fähigkeiten im Verteidigungssektor zu bekommen. Und dadurch wird es halt jetzt so interessant. Und was ich halt so aussichtsreich finde und deswegen Mission Impossible in allen Ehren, einer der genialsten Filme neben der ganzen James-Bond-Reihe, finde ich einfach, es wird, egal welche Regierung wir in den USA in Zukunft sehen, wird ja das Thema nationale Sicherheit nicht kleiner werden. Und da sind sie halt super positioniert, da haben sie eine super stabile Gewinnentwicklung auf die letzten Jahre gezeigt. Wir haben hier eine Gewinnstabilität von 0,81% von einem maximalen Faktor von 1%, also ein Zeichen für sehr zuverlässige Ertragszahlen. Und ich wüsste nicht, welche Szenerie uns in der Welt hier da das Ganze zerbrechen würde. Ein absoluter Weltfrieden, davon sind wir weit entfernt. Und daher ist das Unternehmen sehr spannend.
Das stimmt. Ich meine, es gibt ja noch so ein paar andere Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind. Eins hatten wir hier auch schon vor einiger Zeit, Palantir zum Beispiel, ja, wo man auch nicht so richtig weiß, was die eigentlich genau machen, außer huhuhu, es ist irgendwie alles ganz geheim und irgendwie, aber kein anderer kann es machen.
Ja, Palantir weiß man schon, dass die eine unglaubliche Datenmenge haben, die ja auch zu Corona-Seiten von Gesundheitsbehörden eingesetzt worden sind.
Richtig, genau.
Leidos ist meines Erachtens wirklich mehr auf die USA fokussiert, was ich daher sehr, sehr spannend finde. Sie haben ein ganz klares Geschäftsfeld, weil sie located sind in den USA. Palantir ist weltweit tätig, also ist nicht weniger spannend, aber natürlich auch momentan wahnsinnig gehypt.
Genau, darauf wollte ich hinaus, also auf diesen Hype um Palantir. KGV ist ja jenseits von Gut und Böse. Das Interessante bei Leidos ist, du hast diese Kontinuität angesprochen, gleichzeitig hochprofitabel. Das KGV ist aber eben auch Lichtjahre von dem von Palantir entfernt, mit 18, irgendwie überraschend moderat eigentlich.
Werbung.
Hallo, hier ist Petra Ahrens vom Podcast Aktien fürs Leben. Ganz egal ob Großkonzern, Familienbetrieb oder innovatives Start-up, wer Kunden mit seinem Angebot glücklich machen will, braucht einen Online-Shop, der wirklich überzeugt. Du bietest tolle Produkte an, weißt aber nicht, wie du sie optimal an deine Kunden bringst. Du willst sofort mit dem Verkauf starten, bist aber von der riesigen Auswahl an Shopsystemen und Anbietern überfordert. Dann hol dir doch einfach Shopify. Die globale Commerce-Plattform bietet dir alles, was du brauchst, um deine Verkäufe zu managen und zu skalieren. Unkompliziert und rechtskonform. Mit innovativen Funktionen, zuverlässigem Kundenservice rund um die Uhr und dem besten Checkout-Service der Welt. Mit Shopify kannst du deine Produkte über unterschiedlichste Vertriebskanäle verkaufen. Auch über Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Dazu bekommst du alle Funktionen, um dein Angebot passend zu präsentieren, dein Inventar zu verwalten sowie Bestellungen und Zahlungen reibungslos abzuwickeln. Genau deshalb vertrauen Zehntausende deutsche Unternehmen und zahlreiche bekannte Marken auf Shopify. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um deine Verkäufe zentral zu verwalten. Mit der Kombination aus persönlichem POS-System und umfassender E-Commerce-Plattform steuerst du deine Produkte, Bestellungen und Zahlungen ganz einfach und bequem, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst, nämlich dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Ja, auch hier würde es mich nicht wundern, wenn sich vor 12 Monaten Berkshire Hathaway eingekauft hätte, weil wir standen noch Anfang des Jahres irgendwo bei um die 100 US-Dollar und notieren jetzt bei knapp 200. Man sieht es alles trotzdem, KGV von 17,55, eine leichte Dividende von 1%. Also an dieser Stelle, ich finde das Unternehmen wirklich sehr spannend. Deswegen hatte ich es mal vorgeschlagen, einfach mal, um auch auf andere Unternehmen zu schauen, wenn wir uns in diese Richtung begeben. Und man sollte Verteidigung, nationale Sicherheit und wenn es dann auch noch in Infrastruktur und den Gesundheitssektor, dann hast du doch alles abgedeckt. Also Timo, überleg dir das nochmal.
Gut, aber ich warte jetzt erstmal auf den ersten Film.
Wahre Größe.
Siemens müssen wir, glaube ich, hier nicht mehr vorstellen. Weltweiter Konzern, Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung machen die alles im Industriebereich, bauen auch noch Züge. Die ganze Energiesparte haben sie vor einigen Jahren schon ausgegliedert und die Gesundheitssparte haben sie auch angefangen auszugliedern. Siemens Healthineers. Aber in der vergangenen Woche kam dann eben die Nachricht, dass man den Anteil an Siemens Healthineers noch weiter reduzieren möchte. Aktuell hält man 67% der Aktien an Healthineers. Ein Drittel des Umsatzes etwa geht auf Healthineers zurück. Das ist noch enthalten in den Siemens-Zahlen. Und man will diesen Anteil jetzt um etwa 30% senken im ersten Schritt und dann auch noch weiter reduzieren. Was zu der Frage führt, Petra, was haben wir künftig noch von Siemens zu erwarten, wenn man, Energiesparte ist schon weg, die Gesundheitssparte geht jetzt demnächst raus. Es gibt immer wieder Spekulationen, dass auch die Zugsparte als nächstes noch abgespalten werden könnte. Was ist von Siemens noch zu erwarten, wenn jetzt tatsächlich dieses alte Konzept des ehemaligen Siemens-CEOs Joe Kaeser umgesetzt wird, des großen Flottenverbandes, wie er es, glaube ich, mal genannt hat. Es gibt sozusagen ein großes Mutterschiff und dann viele kleinere, schnellere Beiboote und weiß nicht, ich bin nicht so im Militärjargon, was da die richtige Schiffsklasse ist, aber jedenfalls, man teilt dieses große Schiff Siemens ein bisschen auf.
Ja, an dieser Stelle liebe Grüße von Joe Kaeser. Ich hatte letzte Woche die Ehre, mit ihm sprechen zu können. Da ging es aber weniger um seinen alten Siemens-Konzern als vielmehr um die Zukunft von Deutschland und Europa. Das war auch sehr spannend und ernüchternd. Insofern, tja, Siemens, ich sehe das gar nicht so problematisch, wie vielleicht viele andere darauf schauen, weil Siemens befindet sich im Grunde genommen in einer sehr wichtigen Umbruchsphase an den Börsen. Und wenn wir uns das mal anschauen, man selbst geht ja davon aus oder erwartet für das Geschäftsjahr weiterhin ein Umsatzwachstum von 6-8%. Auch das Ergebnis der Aktie soll auf 10,40 Euro bzw. 11 Euro steigen. Und dann muss man natürlich seinen Fokus entsprechend fokussieren. Und der liegt natürlich massiv auf dem Ausbau des Digitalgeschäftes, natürlich auch hier Cloud-Lösungen, insbesondere dann in den Bereichen auch künstliche Intelligenz. Und hier erwartet man Wachstumsraten von jährlich 15%. Auf der anderen Seite bedeutet das aber natürlich auch, wenn ich den Fokus auf dieses Kerngeschäft lege, muss ich mich von anderen Sparten, in diesem Fall leider Healthineers, die ja auch hoch profitabel sind, aber so ein bisschen trennen. Und wir haben es letzte Woche gesehen, die Zahlen wurden präsentiert. Die Zahlen waren recht stark. Das war auch wieder ein Rekordjahr 2025. Aber die drei Q-Zahlen lagen halt unter den Erwartungen. Und somit war an diesem Tag Siemens auch der stärkste Verlierer im DAX mit 9%. Und dann kam natürlich die Nachricht, dass man sich schrittweise hier vom Tochterunternehmen Siemens Healthineers trennt, kam ganz gut dazu. Ja, die Medizinsparte ist sehr hoch profitabel, passt aber laut Management und auch den Großaktionären langfristig dann halt nicht mehr in dieses Synergieportfolio von Siemens.
Petra, aber wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, also das ist ja eine interessante Frage. Ich würde ja annehmen, bei diesen ganzen Geräten wie MRTs, die Siemens baut, dass dort ja eigentlich Datenverarbeitung, bildgebende Verfahren, künstliche Intelligenz für die Diagnose irgendwie genauso relevant und wichtig ist. Und die Frage für mich doch eigentlich ist, naja, gibt es da nicht wirklich Synergien? Also ist das tatsächlich so unwahrscheinlich, dass diese Konzerne oder diese beiden Sparten, sage ich mal, doch irgendwie noch sinnvoll zusammenarbeiten könnten?
Das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Das müsste man jetzt schauen. Aber nur weil man hier den Ausstieg aus einem Tochterunternehmen plant, bedeutet das ja nicht, dass man zukünftig Cloud-Lösungen und Software zur Verfügung stellt. Das Einzige, was jetzt hier halt Siemens umsetzt, ist, dass sie mit dieser Beteiligung halt erhebliches Kapital binden, was sie auf der anderen Seite vielleicht für andere Unternehmen oder für andere Lösungen benötigen, um weiteres Wachstum zu generieren. Ich glaube einfach, dass es hier in Zukunft, dass man erkannt hat, dass es dennoch weniger Unternehmensüberschneidungen gab und sich deswegen halt auf die neuen Dinge fokussiert. Das tun viele und das sollte Siemens natürlich auch tunlichst tun, um hier weiterhin Global Player zu bleiben.
Das Interessante finde ich ja, wenn ich mir jetzt beide Aktien mal anschaue, Healthineers und die Siemens-Aktie, dann ist Siemens ja in diesem Jahr sehr, sehr stark gelaufen. Ne? Jetzt sind sie bei 230 Euro. Zuletzt ging es ein bisschen wieder runter, aber ansonsten haben die seit Jahresbeginn eine sehr, sehr ordentliche Entwicklung hingelegt. Bei Healthineers ging es irgendwie richtig heftig hoch und runter. Und jetzt bekomme ich als Siemens-Aktionär also Healthineers-Aktien demnächst in mein Depot gebucht. Was mache ich denn jetzt mit denen?
Also sagen wir mal so, entweder die paar Aktien, die ich da reingebucht bekomme, entweder bin ich von der Sache überzeugt und stocke auf. Ich persönlich würde mich wahrscheinlich trennen und ich würde es in der Tat vielleicht irgendwann, noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt, aber irgendwann in Siemens investieren, weil ich finde schon, dass die größere Flexibilität in der Kapitalallokation einfach bei Siemens ist.
Also das ist für dich nach wie vor die spannende Geschäftsgeschichte oder die spannende Idee dahinter zu sagen, in dem dann konzentrierten Produktportfolio von Siemens voll auf KI und Digitalisierung zu setzen. Das ist ja auch das Konzept, was Roland Busch, der Siemens-CEO, im Grunde genommen mit One Tech Company,
richtig,
das ist jetzt das Schlagwort dazu, verkauft hat in der vergangenen Woche. Und du würdest sagen, ja, das überzeugt mich auch.
Finde ich super stringent. Also mittel- und langfristig bin ich da absolut guter Dinge, den Fokus auf das Kerngeschäft zu legen, Cloud-Lösungen, KI, das wird das notwendige Wachstum bringen, was der Konzern anstrebt. Kurzfristig würde ich noch ein bisschen auf der Seitenlinie bleiben und beobachte jetzt erstmal die Umsetzung dieser neuen Strategie. Und was wir nicht vergessen dürfen, was Joe Kaeser auch letzte Woche ein bisschen ansprach, ist die Entwicklung der Industriekonjunktur. Da müssen wir gucken, was passiert mit Deutschland, mit Europa, allen voran natürlich mit Deutschland. Also ich finde, wer die Aktien von Siemens, ich würde auf jeden Fall dabei bleiben, wenn ich jetzt schon Aktionär bin oder wäre. Für einen Neueinstieg kann man sich aber meines Erachtens noch ein bisschen Zeit lassen und die Situation beobachten.
Wobei die Aktie eben auch nicht wahnsinnig teuer ist, ne? Mit einem KGV von 19,5. Man kriegt sogar eine kleine Dividende, 2,2% Rendite. Also es ist jetzt auch nicht total unattraktiv, selbst zum jetzigen Kurs.
Korrekt.